Ja? Die Mondknoten sind ja in der Widder- und Waageachse. Unser großes Thema für 2023 war ja Warrior oder Warrior. Und dieses Motto tragen wir mit in 2024. Also mit 2024 sind wir noch nicht fertig mit diesem Warrior-Zustand. Das geht noch weiter, okay? Das zweite, Krieg und Frieden mit den Mondknoten, was wir natürlich jetzt am meisten erleben, auch bedingt durch diese Fixstern-Konstellationen, die sich gerade mit dem Skorpion, mit Mars zum Beispiel ereignen oder beispielsweise mit dieser ganzen analytischen Gradenergie vom Steinbock Pluto sich ereignet, noch bevor er ins Wassermann übergeht oder zum Beispiel auch die ganzen Fixstern-Aktivierungen in den Mondknoten, ja, besonders auf der Widderebene. Das sind alles die Effekte, gemeinsam auch noch mit Mars und Uranus. Wir hatten ja auch noch Pluto und Mars davor, rund um den 7. Oktober, wie ihr wisst. Da ist ganz viel passiert. Da hatten wir einmal das Massaker, ja, das den ganzen Krieg, den einseitigen Krieg in Gaza angefangen hat. Und gleichzeitig war an dem Tag auch ein riesengroßes Erdbeben in Afghanistan. Ne, da ist wirklich ganz viel passiert im Laufe von Oktober. Und ich kann leider keine Entwarnung geben. Wir haben jetzt Mars und Uranus, die sich gegenüberstehen. Alles, was jetzt mit diesem Neumond auch, ne, mit Informationsverbreitung, Elektrizität, Luft- und Raumfahrt, ne, besonders diese Flugzeuge, Wetterverhältnisse, komische Wetterverhältnisse, untypische Wetterverhältnisse, gepaart mit den Sonnenaktivitäten, gepaart mit den Sonnenstürmen, unter denen wir aktuell stehen. Man sieht das erste Mal. Also ich weiß nicht, ob es das davor schon gegeben hat, in der österreichischen Geschichte oder in der deutschen Geschichte, dass man Polarlichter gesehen hat über Österreich. Ja, dass man Polarlichter gesehen hat. Das war letzte Woche. Über Österreichs Himmel hat man Polarlichter gesehen. Davor war es in Deutschland. Und das ist jetzt nicht nur ein Effekt davon, dass langsam ein bisschen so dieser Erdgleichgewicht, ja, sich ein bisschen langsam dreht, weil in den Prophezeiungen steht ja auch, dass sich die Sonne irgendwann im Westen aufgehen wird und nicht mehr im Osten aufgehen wird. Und das sind aber viele apokalyptische Verläufe, das passiert scheinbar nicht zum ersten Mal. Und wahrscheinlich werden wir diese Informationen auch mit dem Übergang von Pluto Wassermann auch irgendwann überall sehen und lesen können. Also die Geschichte der Menschen, die Geschichte der Erde, alles, was mit den Prophezeiungen und diesen biblischen Erzählungen auf sich hat, das werden wir im Verlauf der Pluto-Wassermann-Ära auch wahrscheinlich erfahren. Wir haben da schon einige Ansätze. Es kommen immer weiter Sachen aus dem Erdboden heraus, ja, Pluto. Und wir bekommen immer weiter Informationen, was die Menschheitsgeschichte betrifft. Deswegen sage ich ja, wir schreiben Geschichte neu. Wir schreiben die Wissenschaft neu. Alles wird neu geschrieben. Darüber hinaus sind diese ganzen Sonnenaktivitäten, die wirken ja direkt auf das Magnetfeld der Erde ein. Und das betrifft natürlich auch uns. Und die Erde ist ja lebendig. Erde ist Gaia, Anima Mundi, ja? Und die Erde versucht, seine eigene Natur, sein eigenes Habitat, die Lebewesen auf der Erde zu beschützen, aber nicht die Menschen. Nicht die Menschen, weil ihr wisst ja, wir sind ursprünglich gar nicht aus dieser Erde. Wir sind ursprünglich gar nicht aus dieser Erde. Und das, was ich jetzt gerade erzähle, auch im Zusammenhang mit dem, was wir mit dem Neumond morgen erleben werden, hat einen Zusammenhang mit unserem Thema heute, und zwar kollektives Karma und Trauma. Kollektives Karma und Trauma. Und der Grund, warum ich das jetzt ein bisschen in dieser Einleitung erzähle, ist, dass das einen Zusammenhang hat, wo ich ein bisschen weit ausholen muss, um zum Thema kollektives Karma und Trauma zu kommen. Ja, wir müssen da diesen Exkurs dazu machen, damit wir überhaupt verstehen, warum das Ganze ist. Die Erde betrachtet uns Menschen, kurz gesagt, gemein gesagt, eigentlich als Viren. Wir sind Organismen auf dieser Erde, die Erde eigentlich gar nicht will. Deswegen haben wir auch sehr viele unterschiedliche Anpassungsprobleme, ja, Anpassungsprobleme oder Allergien oder körperliche Reaktionen, mit denen wir auf Krankheitsebene oder eben auf psychischer Ebene eben nicht so gut klarkommen, wie die Tiere, die sich anpassen, zu jeder unterschiedlichen geografischen Region beispielsweise. Ja, wir sind ein bisschen so in einer ganz anderen Sonderstellung. Wir sind eigentlich sind wir auch auf der Diaspora. Als Mensch sind wir auch auf der Diaspora. Und deswegen ist es für uns eigentlich, allein schon auf dieser Erde zu existieren, auf der Erde zu sein. Ihr kennt ja mein Poster, den gefallenen Engel. Dass wir auf der Erde sind, ist eigentlich schon unser erstes Trauma. Machen wir eine kleine Gedankenreise und denken wir dabei ein bisschen so an Science Fiction. Und alles, was mit Filmen zu tun hat, alles, was mit diesen ganzen Geschichten zu tun hat, ja, alles, was mit dem Ganzen zu tun hat, Märchen, Geschichten, alles, was die Heldenreise in den Märchen uns immer wieder erzählen, das hat etwas mit unserem kollektiven Unbewussten zu tun, zum Beispiel die Reise unserer Seele, die wir versuchen, auf dieser Erde fortzusetzen und bei jeder Reise etwas zu entdecken. Ne? In jeder Geschichte gibt es ja immer ein Juwel oder etwas Besonderes, dass man versucht, man begibt sich auf das Abenteuer und man versucht dann, dieses besondere Juwel zu finden, zum Beispiel. Da könnt ihr an alles denken. Herr der Ringe, Sailor Moon, Inuyasha. Als ich mich da ein bisschen darauf vorbereitet habe, mit diesem Beispiel der Heldenreise. Es ist ja so, dass sich das kollektive Unbewusste aus unseren Emotionen, aus unseren Reaktionen und besonders aus den blockierten Anteilen der unausgelebten, gestoppten, unterdrückten Emotionen und Energien besteht. Das ist ein Sammelsurium von Emotionen, sowohl die guten als auch die unter Anführungszeichen schlechten. Und dabei habe ich an Inuyasha oder an Sailor Moon gedacht als Beispiel, weil da ging es ja auch immer darum, diese Kristallsplitter zu finden, ja, Seelensplitter. Und alles, was wir von unserer Einheit, von unserer Ganzheit verlieren, ja, wirbelt irgendwo, schwebt irgendwo in diesem Raum-Zeit-Gefüge herum und wir fühlen dessen Abwesenheit. Wir fühlen, dass da etwas in uns nicht stimmt. Wir fühlen, dass da etwas in Ordnung gebracht werden, ergänzt werden oder rausgelassen werden muss. Und die ganzen Geschichten, die ganzen Filme, die ganzen Bücher, die geschrieben werden, die ganzen Szenarien, ja, zum Beispiel Star Wars, ist ein tolles Beispiel dafür, besonders für diese intergalaktische Diaspora beispielsweise. Oder auch die ganzen anderen Geschichten, die ein bisschen mehr diesen Science-Fiction-Charakter haben. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt ja, diese Inspiration kommt ja aus diesem Raum-Zeit-Gefüge des kollektiven Unbewussten. Aus diesen ganzen Splittern unserer Seelenanteile, ja, die wir vergessen haben. Beziehungsweise die uns nicht bewusst sind. Deswegen heißt es ja das kollektive Unbewusste. Und diese Splitter, wenn man sich das wirklich so vorstellt, wie bei Sailor Moon oder ne, diese ganzen Filme oder wie bei Inuyasha, die haben ja auch mit Kagome die ganze Zeit die Seelensplitter versucht zu finden, einzusammeln. Und da waren aber sehr viele auf der Suche nach diesen Seelensplittern, weil das eine gewisse Macht versprochen hat. Wir alle versuchen eigentlich die ganze Zeit ganz zu werden, uns zu vervollständigen. Und dann, wenn wir vollständig sind, möchten wir zurück als Seele, also verschlossen in einem Körper, möchten wir zurück zu unserem wahren Ursprung. Aber bevor wir diese Mission und mit dem Einsammeln oder mit dieser Balance der Energie nicht fertig sind, kommen wir nicht über das bestimmte, über die bestimmte Barriere, wo Saturn steht als Systemtürsteher, nicht hinweg. Und was passiert im Laufe der Zeit, in jeder Inkarnation, in jedem Leben und besonders wenn man diese Anteile sowohl individuell als auch kollektiv nicht verarbeitet? Es sammelt sich an und jedes Trauma, das nicht geheilt wird, das nicht behandelt wird, das nicht von dir gelöst wird, jeder Splitter, der nicht zu deinem Ganzen zurückgekehrt ist, sondern eher wie ein Stich, wie ein Nadelstich, wie eine Verletzung, die sich ständig bemerkbar macht, wird an die nächste Generation weitergegeben. Und laut den Psychoanalytikern, den Psychologen, den Wissenschaftlern ist es so, dass jedes Traumata, besonders die kollektiven Traumata, die nicht behandelt werden, die nicht erlöst werden, in der nächsten Generation sich noch heftiger zeigen. Sie werden intensiver von ihren Symptomen her. Sie werden intensiver von ihren emotionalen Reaktionen her. Sie werden intensiver von ihrem Zerstörungs- oder Selbstzerstörungscharakter her. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dieses Thema auch behandeln. Da spielt Karma mit, ja? Diese ganzen Splitter, die sich im Raumzeitgefüge verteilt haben und darauf warten, in dieses Ganzheitsgefüge wieder zurückzukehren und diese Heilung in dir, diese Vervollständigung in dir zu finden und die ganzen Erinnerungen, die du in dir hast, die du aber in jeder Inkarnation vergisst, weil das ist Fluch und Segen zugleich. Das ist vor allem Segen für uns, damit wir in dieser Zeit, in dieser Inkarnation heute uns auf dieses Thema, auf unser Lebensthema heute fokussieren können. Die ganzen Splitter eben, die herumwirbeln, führen aber dazu, dass wir in dieser Raumzeitwahrnehmung, in unserem heutigen Leben, in unserer Gegenwart eine Verzerrung in der Zeit erleben. Und das spüren wir eben hauptsächlich durch die rückläufigen Planeten. Dafür sind die rückläufigen Planeten da. Zuerst im Geburtshoroskop zeigen sie dir an, welche Aufgaben, welche unvollständigen, dringlichen Aufgaben auf dich warten, die unbedingt gelöst werden möchten. Und während man in dieser Inkarnation lebt, haben wir die aktuellen Transite, die kosmischen Transite, die uns dann diese Themen bringen, ja, die uns eigentlich daran erinnern wollen. Deswegen fühlen wir uns nostalgisch, fühlen wir uns aufgeladen, fühlen wir uns manchmal in einer Art Déjà-vu, ja, oder begegnen alten, früheren Menschen. Das sind Menschen, die wir sowohl in dieser Inkarnation kennengelernt haben, als auch jene, die wir aus unseren Vorinkarnationen kennengelernt haben. Aber die ganzen Rückläufigkeiten der Planeten haben so eine Wirkung, dass diese Splitter oder dass diese Verzerrung in diesem Raumzeitgefüge und deiner Realitätswahrnehmung heute, wenn es da einen Defekt gibt, versucht man das, ne, versucht das System, dich dadurch eigentlich zu vervollständigen. Eigentlich versucht das System ständig, diese Puzzlestücke oder diese Splitter zusammenzuflicken, zusammenzufügen. Aber wenn du nicht das Bewusstsein hast, wenn du nicht in dieser Wahrnehmung bist, das so zu erkennen und das für dich so zu lösen, wiederholen sich ständig diese Fehler. Oder im schlimmsten Fall eben, du gibst ständig diese Unvollständigkeit, diese ganzen Schmerzen, diese ganzen zerstörerischen Energien, diesen ganzen Groll, diese Trauer, ja, die gibst du weiter. Natürlich auch auf körperlicher Ebene. Alle blockierten Anteile oder alle fehlenden Anteile sehen wir dann auch auf körperlicher Ebene durch unterschiedliche chronische Krankheiten oder durch vererbte Krankheiten beispielsweise. Das heißt, wenn wir jetzt diese Zeitreise machen und davon ausgehen, dass die Menschen gar keine Erdlinge sind, die von außen gekommen sind, dann muss man sich fragen, warum sind sie von draußen auf die Erde gekommen? Warum sind sie hier gelandet? Was heißt es eigentlich? Was war oder wo war eigentlich Eden, ja, dieses Paradies, wo wir scheinbar als Mensch gelebt haben, ne, aus den religiösischen, aus den mystischen Erzählungen, biblischen Erzählungen? Und gab es außerhalb dieser Lebensform oder dieser Galaxie oder diesem Planeten, je nachdem, was das gewesen ist, oder dieser Dimension, gab es da noch andere Lebensformen? Scheinbar ja. Scheinbar ja. Und scheinbar ist irgendwann, irgendwo, ne? Das ist wirklich so eine, das ist ein Zeitplan, das für uns eigentlich unvorstellbar ist. Das passt einfach nicht in unsere Logik hinein. Deswegen sind da so viele Dinge, die uns dann auch wieder diesen Science-Fiction-Charakter geben, wenn wir da oder diese Mythos sozusagen Charakter geben, sodass wir das eher als Märchen auffassen oder eben als nur biblische Erzählungen und Prophezeiungen, die halt vielleicht ein bisschen Wahrheit beinhalten, aber der Rest ein bisschen erfunden ist. So macht es zumindest den Anschein. Aber wenn man sich zum Beispiel diese Erzählungen von Atlantis damals auch anschaut oder Hyperborea zum Beispiel, also die damalige Südpol-Nordpol-Belegung, die eben geschiftet ist, deswegen stehen eben diesen alten Überlieferungen oder in religiösen Texten, dass die Sonne im Osten oder im Westen aufgeht. Also scheinbar passiert das ja nicht das erste Mal. Okay? Es gibt die Zeit, in der Zeit, in der Zeit, in der Unendlichkeit. Das ist ein ganz komisches, für uns eigentlich sehr schwer greifbares Gesamtgefüge. Ja? Und irgendwas ist irgendwann passiert. Wir wissen nicht genau, was das ist. Da wird wirklich sehr oft spekuliert. Wir wissen aber, dass in Atlantis zwei große Unterteilungen von Menschen gab. Und zwar einmal die Kinder des einen Gesetzes. Die Kinder des einen Gesetzes. Das ist deswegen als Formulierung schon sehr wichtig, weil die monotheistischen Glauben, Religionen, sagen immer, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott, okay? Und das ist auch oftmals auch diese ganze Geschichte nach der Überschwemmung von der Noah-Zeit, ne? Von Noahs Arche, und die Noahs Arche wird ja auch spekuliert, sei kein Schiff aus Holz, sondern es sei ein Raumschiff. Scheinbar ist diese Katastrophe gar nicht auf der Erde passiert, sondern irgendwo auf einem anderen Planeten. Und da dieser Planet untergegangen ist, hat man nach einem anderen Planeten gesucht. Deswegen hat man alle Tiere, bla 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 und so weiter, ne, man kennt die Geschichte von Noah, zusammengefügt. Könnte auch auf dieser Erde passiert sein. Vielleicht hat man da vorübergehend etwas anderes gefunden und ist man nach dieser ganzen Regenzeit wieder zurückgekommen. Und so weiter und so fort. Jedenfalls kennen wir das leider nur ganz begrenzt aus den Überlieferungen, was noch über Atlantis, Lemurien und dem Kontinent Mu noch übrig geblieben ist. Aber alle Wege führen dazu, dass die Menschen eben nicht ursprünglich auf dieser Erde vom Affen zum Menschen geworden sind. Alles spricht aus diesem Kontext dagegen. Und langsam kommen auch die ganzen wissenschaftlichen Arbeiten dazu, dass da irgendwas nicht stimmt. Das kommt und das wird in den nächsten 20 Jahren noch breiter diskutiert werden, auf jeden Fall. Diese Tatsachen oder diese Diskussionsthemen wird man nicht mehr lange so unterdrücken und geheim halten können. Und vor allem ist eigentlich auch in Tibet und auch im Vatikan gibt es noch sehr viele Ressourcen in diesen Bibliotheken, die die Welt noch gar nicht kennt, weil sie strengstens auch geheim gehalten werden. Wenn etwas geheim gehalten wird von Menschen, dann hat es sicher einen ganz, ganz wichtigen Grund. Dann hat es sicherlich etwas, was den gesamten Geschichtsverlauf der Menschen oder unserer Wahrnehmung komplett verändern könnte. Da ist irgendein Haken. Wir wissen aber nicht genau, was das ist. Wir wissen nur, dass schon, wenn wir jetzt zurück zu unserem Thema kommen, kollektives Karma und kollektives Trauma. Ja? Wenn wir da zurückkommen, dann haben, wenn man jetzt wieder zurückdenkt, die Kinder des Gesetzes des einen und dann die Kinder von Belial. Das heißt, von außen kamen zwei unterschiedliche Rassen, Spezien, wir wissen nicht, wie man die anderen auch so richtig bezeichnen kann, oder man könnte das auch mit der hellen Seite von Mond und die dunkle Seite vom Mond als Vergleich dazu nehmen, oder die Sonne und die schwarze Sonne dazu als Vergleich nehmen. Das sind ganz wichtige Stichpunkte gerade. Zwei unterschiedliche Energiepunkte, zwei unterschiedliche Vertreter von zwei unterschiedlichen, ich weiß nicht, eine Polarität. Ob das eine Weltanschauung ist, ob die von unterschiedlichen galaktischen Ecken kommen. Was das genau ist, wissen wir leider nicht. Ja, das wissen wir leider nicht. Und wir wissen aber, dass es schon seit jeher eine Feindschaft zwischen zwei Rassen gibt. Das wissen wir. Das wissen wir. Und dass diese Feindschaft noch heute da ist. Das wissen wir. Und dass durch diese Feindschaft oder Feindschaften, die immer weiter getragen werden, aber schon in der Erde, ja, vermengt wurden, dass diese zwei Rassen schon in der Erde vermengt sich miteinander vereint haben, dass wir also eigentlich heute das Ergebnis von dieser Vermischung dieser beiden Rassen sind, Mischlinge von diesen Rassen sind, das wissen wir auch. Aber diese Feindschaft, dieses Überlegenheitsmaß, diese Eugenik im Zweiten Weltkrieg beispielsweise, diese Rassentheorie, diese Theorie der Arier oder diese ganze Unterteilung von Semiten, Antisemiten. Der Ursprung zu dem Ganzen liegt ganz weit weg. Und diese Feindschaft ist eben nicht neu. Warum? Wenn man das jetzt aus dem religiösen Kontext betrachtet, weil es in der Tora, in der Bibel, im Koran und so weiter diese religiösen Überlieferungen sind, weil es heißt ja, das sind göttliche Schriftstücke. Also sollten sie einen gewissen Wahrheitsgehalt haben. Warum erzählen diese immer wieder dieselben oder ähnliche Geschichten, bestehen darauf, dass es eben nur einen Ursprung gibt und dass es eben Gut und Böse gibt? Wieso bestehen sie darauf? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wenn es Beauftragte gab, wie die Propheten, wie konnte es dann sein, dass der erste Prophet, Adam, dass in seiner Familie, wo irgendwie die Menschheit sich ja mit Inzest scheinbar vermehrt hat, wir wissen nicht, ob das wirklich Inzest gewesen ist, in der islamischen Version heißt es, die Geschwister, die auf die Welt gekommen sind, haben kreuzweise geheiratet. Also nicht, die sind zwillingemäßig auf die Welt gekommen und zwei Zwillinge, die aus derselben Gebärmutter geboren sind, haben miteinander weitere Kinder gezeugt, sondern es heißt, zwei Zwillinge in einem Pack und dann ein weiterer Zwilling in einem Pack, wie das möglich ist, wissen wir nicht, haben kreuzweise geheiratet und weiter Kinder erzeugt. Wie kann es dann sein, na, wenn man sich das aus dieser ganzen prophetischen Perspektive anschaut, wie kommt es dazu, dass Abel und Kain, ja, sich gegenseitig sozusagen verfeindet haben, beziehungsweise, dass zum Beispiel Abel gar keinen Groll seinem Bruder gegenüber gehegt hat, beziehungsweise sein Schicksal einfach akzeptiert hat, was ein bisschen mehr den Charakter von den Kindern des einen Gesetzes eigentlich darstellt, während Kain immer in der Opposition gewesen ist und mit nichts zufrieden gewesen ist und auch sein Schicksal nicht anerkannt hat. Wie können diese zwei Kinder eines Propheten, ja, wie können diese Kinder eines Propheten, und zwar eines der ersten Propheten, den ersten Mord, wie es in den Erzählungen ist, sozusagen, ja, verwirklichen? Wie kam es zu diesem ersten Mord? Woher kommt diese immense Eifersucht? Woher kommt diese Feindschaft? Das sind immer so Fragen, die immer ein bisschen so auch in diesen Überlieferungen sich sehr, sehr widersprüchlich gegenüberstehen. Und dieser Widerspruch entsteht meiner Meinung nach auch deswegen, weil es Informationen gibt, die fehlen. Es gibt Dinge, die wir nicht wissen. Es gibt da einen Anteil, der uns einfach nicht gewährt wurde. Von wem auch immer. Es gibt irgendwas, ein Fragment, ein Wissensfragment, das uns vorweggenommen wurde oder verloren gegangen ist im Laufe der Zeit. Wissen wir nicht. Aber ich denke nicht, dass das per Zufall so passiert ist. Aber wenn man sich diese ganzen Erzählungen anschaut, dann kommen wir wieder zurück, eigentlich ein bisschen sehr vereinfacht jetzt dargestellt für euch, kommen wir zurück zu der Tatsache, dass diese Feindschaft nicht einfach so entsteht, sondern dass es eigentlich auch einen Ursprung haben muss. Und gerade wenn Menschen nicht aus der Erde sind, gerade, dass es außerhalb von Menschen auch andere Wesen und Spezies gibt, ne? Genauso wie man das eben in Star Wars und so weiter sieht, dann macht das schon Sinn. Dann macht das eigentlich schon Sinn. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, eines der ersten Traumata ist eben, dass man gefallen ist, ja, von dieser höheren Frequenz gefallen ist. Das ist schon mal eines der ersten Traumata. Das zweite Traumata, wenn man das jetzt von den biblischen Übersetzungen sich anschaut, ist diese Feindschaft zwischen Brüdern. Und diese Feindschaft zwischen Brüdern sieht man ja auch sehr oft im Laufe der Geschichte auch zwischen Herrschern, Königen. Ja, das sieht man immer wieder, dass immer jemand den anderen entweder verraten hat oder schon töten ließ oder dass gewisse Intrigen und Morde entstanden sind, um die Macht für sich zu beanspruchen. Also dieser Bruderhass, ja, diesen Bruderhass, den es gibt. Wenn Menschen von ihrer wahren Gestalt her eigentlich engelhafte Wesen waren, eigentlich wahrhaftige Menschen mit einem ganz anderen Bewusstsein gewesen ist, Wie kann es denn sein, dass man so degeneriert? Die Antwort darauf ist diese Vermischung von zwei unterschiedlichen, scheinbar komplett gegensätzlichen Rassen. Und da nimmt das Ganze auch eigentlich seinen Lauf. Das heißt, schon seit jeher gibt es zwei unterschiedliche Sichten, zwei unterschiedliche Polaritäten, ja, also von den Menschen oder von den Rassen her gesehen. Mittlerweile sehen wir alle menschlich aus, aber wir wissen auch, dass die menschliche Genetik eigentlich auf eine sehr stark reduzierte Form gerade existiert und nicht die ursprüngliche Genetik eigentlich in uns steckt. Beziehungsweise ist es ja auch schon so, dass Mediziner und Biologen sagen, dass 90% des genetischen Aufbaus eigentlich also nicht intakt ist, beziehungsweise schläft. Und das stimmt aber nicht. Was schläft oder zum Schlafen gelegen wurde, sind eben unsere göttlichen Anteile. Das sind eben diese höheren Anteile. Da muss man sich nur diese Trilogie von Matrix anschauen, besonders der erste Teil von Matrix, weil in der Matrix tatsächlich sehr viel darüber eigentlich schon erzählt wurde. Da wurde schon sehr viel erklärt. Also manche sagen ja, die Matrix ist ja kein Film, sondern eigentlich eine Dokumentation. Und das ist tatsächlich so. Irgendwer nutzt uns scheinbar tatsächlich als kleine Batterien. Wir wissen es nicht. Und wenn wir uns das nicht als Wissen aneignen, wenn wir nicht auf diesem Bewusstseinslevel sind und diese ganzen Splitter, die schon verloren gegangen sind, und diese ganze Degeneration, die gerade immer noch weiterläuft, oder diese ganzen Jahrtausende lang andauernden Feindschaften zum Beispiel, die immer weiter fortgesetzt werden. Wieso kommt es nie zu einem Frieden? Wieso kommt es nie zu einem Pakt, wo man aufhört, wenn man jetzt von Kriegen spricht, dass man sich gegenseitig bekriegt? Von Kriegen haben wir nicht wirklich was davon. Es entsteht nur Tod. Es entsteht nur Leid, es entsteht nur noch mehr Trauma. Und nur einige wenige erhalten dann irgendwie Profit davon, Territorien, sie erweitern die Territorien und so weiter und so fort. Was gerade natürlich sehr stark diskutiert wird, beziehungsweise etwas, was vorher vielen Menschen nicht bewusst gewesen ist, aber durch den Angriff von Gaza auf Israel und dann wieder zurück von Israel auf Gaza, hat man jetzt durch die Social Media Kanäle wieder entdeckt, was eigentlich, ja, was es für Feindschaften, was die historische Geschichte in diesem heiligen Land gewesen ist, welche Ansprüche es da jeweils gibt. Territorialansprüche, kulturelle Ansprüche, religiöse Ansprüche. Was aber da besonders hervorsticht, ist dieser Anspruch von einer kleinen Gruppe von Menschen, was eben die Zionisten genannt werden, weil sie sagen, dass sie das Recht haben, dieses Land zu erobern. Und nicht nur dieses Land, muss man auch wissen. Es ist nicht nur dieses Land. Also da gibt es schon diese Prämisse, sich als eine höherwertige Rasse zu sehen. Deswegen bleiben auch sehr viele Friedensversuche leider in diesem Gebiet auch vergeblich. Also auch wenn es den Anschein hat, für eine kurze Zeit Frieden zu schließen, in einer gewissen Bevölkerungsgruppe, in einem kleinen Anteil, ja, gibt es die Prämisse, genauso wie damals im Nazi-Deutschland, im Dritten Reich, dass es eine höherwertige Rasse gibt und dass diese Rasse mehr Rechte hat als andere. Und wir sehen das aber nicht nur unter den Semiten, ja, weil die Araber sind Semiten, Hebräer und auch die Aramäer sind alles Semiten. Antisemitismus bezieht sich nicht nur eigentlich gegenüber Juden als Religion oder religiöse Gemeinschaft, sondern bezieht sich eigentlich, wenn man das wirklich etymologisch anwendet, an diese gesamten drei Gruppen, rassische Gruppen. Also nicht nur gegenüber Juden. Wenn man Antisemit ist, sollte man eigentlich auch gegen Araber sein, gegen Aramäer sein. Aber im Kontext durch die Zweite Weltkrieg-Geschichte, aber schon auch davor, ja, wenn man sich ein bisschen über den Zionismus informiert oder auch was durch Theodor Herzl und so weiter vorangetrieben wurde, dann weiß man ein bisschen besser Bescheid, okay? Also da muss man sich wirklich ein bisschen informieren und sich reinlesen. Im Podcast in der Nummer 26 habe ich da einige Ressourcen dazu hinzugefügt in der Beschreibung, sodass ihr euch das anschauen könnt. So, wenn ihr schon seit der Landung auf der Erde traumatisiert sind und das aber nicht erkennen, dann ist es eigentlich nur verständlich, dass wir diese Wunden, dass wir diese Trauer, dass wir diesen Groll immer weitergeben. Deswegen ist eine Form von Weltfrieden eigentlich auch sehr utopisch. Das hieße nämlich, dass sich die gesamte Welt sich von diesen Traumata entledigen müsste, dass diese gesamten Traumata eigentlich allesamt geheilt werden müsste. Und wisst ihr, was, wenn das passiert, wisst ihr, was dann wirklich passiert? Wir werden dann alle erleuchtet, dann brauchen wir die Welt auch nicht mehr. Dann steigen wir in diese sogenannte andere Dimension. Wenn das dann wirklich passiert, das ist dann genau das, was ich damals in der Human Trinity erklärt habe oder auch in meinem neuen Kurs Karma ist weiblich, ne? Es ist ja nicht ohne Grund so, dass Karma weiblich ist, habe ich das erklärt. Und der Grund ist, dass wenn wir uns gegenseitig heilen, ne, dass wir allesamt in die höhere Dimension eigentlich aufsteigen. Und das ist eigentlich unser aller Ziel. Das ist eigentlich unser aller Ziel. Warum betrachten wir nachts gerne die Sterne? Wir wissen, da irgendwo ist unsere Heimat, unsere wahre Heimat. Und vielleicht sind es nicht nur zwei Rassen gewesen, vielleicht sind es unterschiedliche Rassen gewesen. Sind die Asiaten deswegen ein bisschen, ne, mit Monolithern und mit einer anderen Statur, sehen nur deswegen so aus, weil es aufgrund der geografischen Region so ist? Sind die Afrikaner negride Menschen, also schwarze Menschen, weil sie in Afrika geboren sind? Sind die damaligen Indianer oder andere indigene Völker deswegen rothäutig, weil sie eben in Amerika oder aufgrund der Geografie sich so durch die biologische Evolution entwickelt haben? Oder hat das vielleicht doch einen ganz anderen Grund? Wieso gibt es 7 Kontinente? Wieso nicht mehr? Wieso nicht weniger? Wieso hat man das nicht, ne, andersrum gemacht? Wieso gibt es 7 Kontinente zum Beispiel? Das sind so Fragen. 7 Kontinente, 7 Farben der Regenbogen und so weiter. Da kann man wieder lange spekulieren. Jedenfalls muss da eigentlich noch viel mehr dahinter stecken. Und wenn man bedenkt, dass alle diese Unterteilungen und alle Menschen nicht nur kollektiv, sondern auch individuell Traumata haben, ihr Karma haben, dann haben wir sehr viel zu tun, Leute. Das heißt, wir haben nicht nur unsere Wunden, unsere Traumata aus unserer heutigen Inkarnation, das heißt aus unserer heutigen Kindheit, sondern, ne, das ist das Erste, wenn wir im Kern anfangen, dann sind es unsere jetzt bewusst und unbewusst erlebte, in dieser Inkarnation erlebte Traumata. Dann geht man eine Stufe zurück, dann hast du die Traumata deiner Eltern. Dann geht man einen Schritt weiter, dann hast du deine Traumata oder die Traumata auch noch von den Großeltern, von deinem gesamten Familienstammbaum. Dann geht man weiter, dann hat man gewisse Traumata aus gesellschaftlicher Ebene, sei es jetzt kulturell, national gesehen oder religiös, ja, da hat man eine gesellschaftliche Traumata-Energie, die man allesamt trägt. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel Palästina hernimmt, wenn man zum Beispiel die Diaspora der Juden hernimmt, gesellschaftlich, ne, das hat ein ganz anderes Ausmaß und geht darüber hinaus, was man individuell als Individuum als Traumata erlebt hat oder als Karma erlebt hat. Ne? Man kann das wirklich auch parallel mit dem individuellen Karma betrachten, mit dem Familienkarma betrachten, ja? Und der Unterschied von Karma in dieser Hinsicht und Traumata ist, ja, wenn man das jetzt auf der wissenschaftlichen Ebene betrachtet, eigentlich nur, dass hier eigentlich diese Reinkarnationskomponente noch dazu kommt. Das heißt, wenn wir das jetzt ohne Reinkarnationskomponente betrachten, dann können wir die Familienaufstellung machen, dann können wir im Familienstammbaum ein bisschen recherchieren, um zu gucken, wer hat wem was angetan, wer hat was erlebt, ne? wenn man dazu in der Lage ist. Und das ist aber nur ein begrenzter Teil, der uns zur Verfügung steht. Ne? Das ist eher der materielle Anteil, der bewusst greifbare Anteil, der manifeste Anteil. Dann gibt es aber eben den spirituellen, den nicht manifesten Anteil, den wir auch mit berücksichtigen müssen. Deswegen finde ich die Karma-Astrologie so faszinierend, weil irgendwann stößt man zu seinen Grenzen, wenn man diese spirituelle Komponente nicht mit dazu nimmt. Irgendwann ergeben manche Dinge dann doch keinen Sinn, weil da irgendwas fehlt. Und das, was fehlt, ist eben diese andere Seite des Medaillons. Und wie ihr jetzt gehört habt, ist es nicht nur damit getan, dass man sich selber heilt. Das ist nicht nur, wenn du den Heilungsprozess startest, du heilst nicht nur dich, du heilst deine gesamte Familie. Du heilst damit einen Anteil deiner gesamten Historie. Du bist dann ein Teil von einer Gesellschaft und trägst dazu bei. Das heißt, jeder, der auf dem Weg der Selbstheilung sich begibt, jeder, der sich mit sich selbst beschäftigt, jeder, der sich um seine Trauer, um seinen Groll, um seine Wut, um seine Aggression, um die Krankheiten kümmert, ja, macht auch oder zahlt auch einen Beitrag dazu, was in der Familie geheilt wird, was in der Gesellschaft geheilt wird, was auf der gesamten Welt eigentlich geheilt wird. Deswegen ist es hier wichtig, dass man in jedem, ne, wenn man ein bisschen auch diese sophistische Sichtweise oder auch die buddhistische Sichtweise sich ein bisschen angeeignet hat, jeder Mensch ist eigentlich eine Form der anderen Reflexion von dir. Du bist eigentlich jeder. Jeder ist eigentlich du. Alles, was du dir selbst antust, tust du auch anderen an. Alles, was du anderen antust, tust du eigentlich gleichzeitig dir selbst an. Das ist eigentlich der Hintergrund von dem, was da sehr philosophisch klingt, aber eigentlich essentiell für uns ist zu verstehen. Solange wir das nicht verstehen, können wir weder individuell heilen, noch etwas in der Familiengeschichte ändern, im Familienkarma ändern. Saturn, viertes Haus zum Beispiel. Oder Pluto im vierten Haus. Das sind diese ganzen prägnanten Positionen im Geburtschart, die wir direkt sehen. Ja, wir wissen es direkt. Wenn man Saturn im vierten Haus hat, was passiert dann? Du hast es ja nicht nur selbst, du hast diese Bürde. Nicht nur selbst. Du gibst das auch noch weiter. Du gibst das ja auch noch weiter, wenn diese Anteile ungeheilt bleiben. Und wer gibt das weiter? Biologisch. Die Frau. Karma ist weiblich. Herzlich willkommen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Die Männer haben nicht diesen Anahata-Chakra-Zugang zur Welt. Das haben sie nicht. Sie haben den Überlebensinstinkt. Sie haben eher diese Kämpfernatur. Sie haben eher diese Beschützernatur. Sie treiben das Leben voran. Sie sind ja deswegen in dieser Yang-Energie. Sie treiben das Leben voran. Sie sind die aktive Seite von der Energie. Wir Frauen sind die empfangende, aber gleichzeitig auch die heilende Energie. Als diese ganzen Massaker in Kolumbien, die Hunderttausende von Menschenleben gekostet haben durch den Bürgerkrieg und diese ganzen Verfeindungen und so weiter in diesem Bereich, wenn man sich da ein bisschen einliest, ja, dann wird man in jedem Land irgendwelche Kriege, irgendwelche Massaker, irgendwelche Zerstörungsgeschichten, Epidemien, Pandemien, es gibt überall Trauer, ja? Es gibt überall eine Form der Trauer und oftmals sind es aber diese Reflexionen von ganz anderen Ursprüngen der Wut oder der Massenwut oder der Massentraumata, die man versucht in eine Art Katharsis zu verwandeln. Und oftmals verwandelt man diese Katharsis oder spiegelt man diese Katharsis mit anderen Menschen oder projiziert es auf andere Menschen, weil es ja eine Trennung zwischen dir und den anderen erzeugt. Du hast dein Zugehörigkeitsgefühl und kreierst dadurch andere, worauf du das Ganze reflektieren kannst. In diesem kolumbianischen Bürgerkrieg, als das damals passiert ist, hat man versucht, auf der psychologischen, psychoanalytischen Perspektive ein Experiment zu starten. Und das wurde, glaube ich, von der UN irgendwie organisiert. Und da hat man den Versuch gestartet, ob man vielleicht doch nicht den Frieden, also wirklich einen langfristigen Frieden oder eine langfristige Heilung zu erstellen, indem man versucht, das Opfer den Tätern sozusagen gegenübergestellt werden oder dass diese gesamte Thematik vielleicht ein Potenzial hat, ein für alle Mal abgeschlossen zu werden, zu geheilt zu werden. Lustigerweise waren die meisten Teilnehmer Frauen. Die meisten Teilnehmer waren Frauen, nicht Männer. Das ist das Erste. Und lustigerweise waren diese Frauen, obwohl sie auf der Opferebene gewesen sind, obwohl sie sehr viel verloren haben, ihre Existenz, ihre Geliebten, ihre Familien verloren haben. Es waren die Frauen, die sich bereit erklärt haben, zu vergeben. Um den Verlauf dieser Geschichte für die Zukunft und deren Kinder zu verändern. Es waren Frauen. Weil Frauen sind in der Lage zu heilen. Frauen sind in der Lage, den Verlauf der Geschichte zu verändern. Frauen haben diese Macht, nicht nur sich, sondern ihre gesamte Umwelt zu verändern und zu heilen. Karma ist weiblich. Ich sage es nicht umsonst. Und das ist eben auch das Thema, worauf ich jetzt so fixiert bin, weil ich sehe, was gerade passiert. Ich habe das davor auch schon gesehen und der Fokus eben auf Beziehungen. Jetzt der Fokus auf diese Beziehungen, weil ohne dass wir diese Beziehungen nicht heilen, besonders natürlich starten wir damit der Beziehung zu uns selbst, aber wenn wir dann auch noch die Beziehung zu anderen heilen möchten, dann müssen wir verstehen, was dahinter steckt. Und oftmals bei Frauen leider ist eine jahrtausendealte Historie von Unterdrückung, von diesem patriarchischen System. Frauen sind im Einklang mit Natura, mit Gaia. Was haben wir gesagt am Anfang, wo ich diese Sonnenstürme erklärt habe? Da habe ich gemeint, die Erde versucht auf die eigene Weise, sich zu beschützen von diesen Attacken bzw. von diesen überschüssigen Magnetfeldstörungen von der Sonne. Die Erde versucht auf die eigene Weise darauf zu reagieren, weil eine gewisse Form von Vibration durch diese Magnetfeldänderung im Erdkern passiert. Und die Erde versucht sich, wie wenn er Fieber hätte, wie wenn man selber Fieber hat, versucht man mit Antikörpern dieses Fieber zu senken. Und genau das macht die Erde. Und dabei versucht die Erde hauptsächlich das, was ihr gehört, Gaia, ihr gehört eigentlich beizubehalten. Die Menschen sind da egal. Was aber mit der Erde in Verbindung ist, primär, das sind eben die Frauen. Wir Frauen sind mit der Erde sehr wohl sehr stark im Einklang. Deswegen sollte eigentlich, muss eigentlich, auch die gesamte Heilung bei Frauen starten, weil Frauen gebären sowohl andere Frauen als auch Männer. Frauen erziehen sowohl andere Frauen als auch Männer. Wir sind es, die das in der Hand haben. Aus der karmischen Astrologie, aus dieser Perspektive gesehen, es ist aber auch nun mal so, dass Traumata und Wunden von der Mutter, von den Frauen in dieser Familie und von der gesamten Sippe, von der gesamten Gesellschaft auch durch die Frau an das Kind weitergegeben wird. Von Frau zu Frau. Von Frau zu Frau. Weil jede Frau, die Möglichkeit hat, das Potenzial hat zu heilen, sind wir sowohl die Träger von Heilung als auch von Leid. Deswegen haben wir eine große Mission. Warum ich ständig von den Millennials und von der Pluto-Generation Skorpion spreche oder auch die Generation Pluto-Waage in den letzten Graden, hat mit dieser Konstellation vom Sternbild Skorpion und vom Sternbild Waage zu tun. Warum? Jede Pluto-Generation symbolisiert ein kollektives, unbewusstes Muster. Eine Ansammlung, ein gespeichertes Wissen im Kollektiv als Muster, als Erfahrungswerte. Und wer hat die giftigsten Erfahrungswerte? Von allem. Sowohl von der vorderen Seite des Medaillons als auch von der anderen Seite des Medaillons. Es ist genau das, was morgen passiert. Suben el Shemali und Suben el Genubi. Und alles, was kurz davor kommt und die gesamte Bandbreite vom Skorpion. Und Skorpion, ja, wenn ihr das bei mir schon gehört habt, wird unterteilt in Skorpion, 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 Schlange und Skorpion, Adler. Also die Skorpion-Generation, vor allem die Millennials, die in den 80ern geboren sind, haben die gesamte Bandbreite an Wissen von Macht, Unterdrückung, Mord, Mordlust. Alles, was mit den dunkelsten Seiten der Menschen zu tun hat. Und gleichzeitig, weil im Skorpion sowohl Gift als auch Gegengift dabei ist, auch die Heilungsfähigkeit. Wir haben das Wissen, wie es sich anfühlt, Macht zu haben und andere zu unterdrücken. Und wir haben aber auch das Wissen, Heilung zu haben und andere dadurch kollektiv zu heilen. Wir sind eine Generation von Mördern, aber auch von Heilern und von Schamanen. Von den vergangenen Inkarnationen gesehen, von den Erfahrungen her gesehen. Wir haben diese Splitter im Unbewussten, ja, im kollektiven Unbewussten, genau von diesem Skorpion-Archetypen. Deswegen wissen wir, wofür wir in der Lage sein könnten als Mensch, wenn es in eine andere Richtung kippt. Aber wir wissen auch, wie heilsam und wie viel Liebe und wie viel Tiefe in Menschen stecken. Ja? Das weiß genau diese Millennial und diese Pluto, also Generation X, die letzten Jahre von der Generation X und die Millennials. Und deswegen spreche ich ständig diese Menschen an, diese Frauen insbesondere an. Weil wir sind jetzt gerade in der Hauptrolle, die aktiv werden sollten, wenn wir wollen, dass kollektives Karma und kollektives Trauma sowohl für uns als auch für die gesamte Menschheit als auch für die Familie geheilt werden soll. Warum sind es die Millennials gewesen zum Beispiel, die den Gang zum Psychologen, zum Psychiater, die ganze psychologische Self-Care-Energie und diese Diskussionen hauptsächlich vorangebracht haben? Warum sind es ausgerechnet die Millennials? Es sind hauptsächlich die Millennials. Wir sind es, die das salonfähig gemacht haben, über unsere Psyche zu sprechen, über unser seelisches Wohl zu sprechen. Wir haben sehr viele Tabuthemen gebrochen. Wir haben diese Tabuthemen zum Vordergrund gebracht, weil eben diese Tabus hauptsächlich diese unterdrückten Trauer und diese Traumata beinhalten. Wir haben dazu geführt, mit unseren Schmerzen hauptsächlich, ja, mit unseren Schmerzen, durch den Schmerz haben wir das Gegenmittel gefunden. Durch den Schmerz haben wir das angesprochen. Durch den Schmerz haben wir nach außen vielleicht ein komisches Bild gezeichnet, was die anderen Generationen, besonders die Eltern und so weiter, nicht verstanden haben. Aber für uns ist das die kollektive Rolle, mit der wir jetzt auf diese Inkarnation gelandet sind. Das ist die Rolle. Und jetzt, da wo Pluto in das Wassermannzeichen übergeht, da gerade wo auf der Welt sehr viel Trubel ist, sehr viel an der letzten Schwelle ist vor dem Vulkanausbruch, müssen wir gucken, dass wir das Wissen von unserem kollektiven Dasein auch nutzen. Wenn wir das jetzt nicht tun, werden wir auch die Ersten sein jetzt oder vielleicht diejenigen sein, die unter diesen Veränderungen jetzt auch am stärksten leiden werden. Wenn wir dieses Gegengift in uns behalten, werden wir uns dann sozusagen selbst vergiften. Aber wenn wir das als Gegengift an andere weitergeben, werden wir für Heilung sorgen und dann nicht nur für uns, sondern besonders auch für andere. Jeder Mensch, den du im Außen heilst, heilt auch einen Anteil von dir. Das ist ja auch die Thematik von Chiron zum Beispiel. Chiron, ja? Chiron hat auf der Suche nach einem Gegengift für sich selbst, was hat er gemacht? Der verwundete Heiler hat dafür gesorgt, dass er das Wissen und die Heilung auch anderen weitergegeben hat und andere dadurch geheilt hat. Und das war seine Form von Heilung. Ja, Chiron ist ja auch als Kind von der Mutter weggestoßen worden. Er wurde ausgestoßen und hat auch eine krasse Mutterwunde. Mutterwunde ist ja auch ein großes Thema in Bezug auf Karma ist weiblich, was ich behandle. alles geht auf den Ursprung zurück, im Mittelpunkt, wo die Frau steht, wo die Gebärmutter steht. Ja? Genauso wie die Matrix eben übersetzt Gebärmutter bedeutet. Wir sind in einer Gebärmutter, wo wir versuchen, auf die Welt zu kommen, zu gebären, geboren zu werden. Und wir sollten jetzt langsam gucken, ja, dass wir, wenn wir jetzt Familien gründen, wenn wir eine Partnerschaft eingehen, besonders wenn wir eine Familienplanung machen, dass wir schon so weit im Bewusstseinslevel sind, dass wir zumindest schon angefangen haben, unsere Wunden zu heilen, damit wir diese alten, diese Sammlung an ganzen Traumata und von diesen karmischen, familienkarmischen, individuell karmischen Energien nicht noch zusätzlich an die Kinder weitergeben. Weil das ist in der Hand der Frau. Das ist in der Hand der Frau. Schaut euch die Natur an, die Gesetzmäßigkeiten in der Natur. Ihr werdet sehen, dass es immer die Frau oder das Weibchen ist, das seltener ist, das beschützt wird, das eine Hauptrolle spielt, wie beispielsweise auch bei den Bienen, und dass die Männchen hauptsächlich eine Beschützer- oder Nährfunktion da innehaben. Soldaten. Dass Männchen hauptsächlich Soldaten sind. Egal wie ich sage jetzt mal ganz, ganz normalisiert, ne, sage ich jetzt mal, egal wie hässlich das Weibchen ist, das spielt für das Männchen keine Rolle. Das Männchen, ja, möchte nur das Lebensprinzip weitergeben. Was ist der Drang vom Skorpion? Überleben. Durch diesen Überlebensdrang gibt es die Sexualität. Und durch die Sexualität entsteht Reproduktion. Das heißt, Menschen wollen sich kopieren. Menschen wollen sich weiter kopieren. Und diese Kopie entsteht durch Reproduktion. Und das ist das Skorpionzeichen. Das ist das achte Haus, wofür das Ganze steht. Das ist Pluto. Das ist Mars. Okay? Und deswegen, ja, die Funktion der Männer, damit wir jetzt auch von den Männern sprechen, ist eigentlich die Funktion des Beschützers. Weil die gesamte Batterie, die gesamte Fähigkeit, dass Leben entspringt, ist bei der Frau. Aber damit Leben entspringt, müssen die Umgebungen, die Umwelteinflüsse stimmen. Und dafür sind die Männer zuständig. Und damit auch Leben überhaupt empfangen werden kann, um auch wieder zurückgegeben zu werden, brauchen wir auch die Männer. Also das männliche Prinzip. Und das, was wir gerade als Dilemma schon seit Jahrtausenden erleben, also durch die ganze Unterdrückung des weiblichen Prinzips, die Unterdrückung der Weiblichkeit, dass es so viele Kriege gibt, dass es unnötige Kriege gibt, ja, unnötige Kriege gibt, dass gerade auch schon die Geschlechtsidentitäten verworren sind. Das ist ein großes Problem. Das zeigt das Ausmaß, das ist das Bild vom bisher angesammelten kollektiven Karma. Das ist das Bild heute, alles, was wir heute sehen, alle Diskurse, alle Verzerrungen, alle Probleme, alle gesellschaftlichen Probleme, jede Form von Degeneration ist das Endprodukt von diesen ungeheilten traumatischen Anteilen. Nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, bevor wir sagen, ja, bevor wir mit dem Finger auf jemanden zeigen, wieso macht er dies und das, wieso handelt er oder sie so und so, können wir nicht mit dem Finger auf sie zeigen, weil jeder von uns die Aufgabe hat, zuerst bei sich selbst anzufangen. Gerade wenn du von manchen Menschen ohne Grund getriggert wirst, gerade wenn du dich bei manchen Themen wahnsinnig aufregst, das hat einen Anteil in dir, das mit dir resoniert. Das passiert nicht einfach umsonst. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich eben nicht nur auf dieser individuellen Ebene mit sich beschäftigt, sondern auch wirklich versucht, woher kommt denn das Ganze? Wie entstehen denn diese ganzen Diskurse? Oder wieso gibt es immer zwei Seiten, oder? Ne? Also diese Polarität. Und in der Polarität sehen wir eigentlich, was in uns fehlt. Sehen wir oder sollten wir eigentlich im Idealfall genau diese Splitteranteile sehen, die wir eigentlich suchen müssten, die wir eigentlich finden müssten, die zu unserer Vollständigkeit eigentlich führen müssten. Aber diese ganzen Anteile schwirren sozusagen im kollektiven Unbewussten so herum, Und wenn wir auch nicht die entsprechende Wahrnehmung haben, daran zu arbeiten, dann entsteht diese Degeneration. Was passiert, wenn dieses Glas immer weiter bröckelt? Irgendwann bleibt nichts mehr übrig. Wenn wir immer mehr Anteile von uns verlieren, ja, und nicht heilen, dann entsteht eine Form von Erosion. Dann ist es nicht nur Degeneration, dann entsteht eine Form von Erosion. Und was gerade aktuell passiert, alles, was passiert auf der Welt, betrifft und tangiert uns alle. Das heißt, wir können nicht, wenn wir auf jemanden zeigen, sagen, das betrifft nicht mich, sondern es betrifft uns alle. Der Grund, warum ich zum Beispiel wegen diesem ganzen Konflikt im Nahen Osten so aufgebracht bin, ich bin schon den ganzen Monat wirklich ziemlich depressiv in dieser Hinsicht, obwohl parallel auf der gesamten Welt sehr viele Ungerechtigkeiten sind, ist immer eine Form von Hunger, Leid, Armut, Schmerz, Unterdrückung, Krieg und so weiter. Ne? Es ist ja immer omnipräsent. Es ist nicht so, dass jetzt nur einfach alles war in Frieden, alles war Friede, Feuer, Eierkuchen und plötzlich ist jetzt der gesamte Fokuspunkt im Nahen Osten. Das ist es ja nicht. Es gibt ständig diese Konfliktpunkte. Leider ist die Welt ja keine kriegsfreie Zone. Was mich aber hier besonders fertig macht, ist einfach diese ungeheuerliche Doppelmoral. Es ist eine ungeheuerliche Doppelmoral und eine ungeheuerliche Entmenschlichung einfach da. Und ich kann es einfach nicht anders, als das zum Ausdruck zu bringen, als es zu teilen, als darauf hinzuweisen, zumindest dabei zu helfen, dass diese Desinformation bzw. diese Unterdrückung von dieser Information, die eigentlich dazu beitragen könnte, dass auf der anderen Seite ein kollektives Leid vermieden werden könnte, dass es nicht noch stärker, dass es nicht noch schlimmer werden könnte, damit man zumindest das vermeiden kann. Das verstehe ich nicht. Ich kann diese Doppelmoral nicht verstehen. Ich will aber auch nicht in dieser Zuschauerrolle sein. Jeder sollte versuchen, jetzt etwas dagegen zu machen, in eigener Weise, weil es irgendwann auf uns zurückkommen wird. Es wird auf uns zurückkommen. Kollektives Karma, kollektives Trauma. Alles, was auf der Welt passiert, diese ganzen Splitter, diese ganzen Anteile, die kommen auf uns zurück. Nichts wird, bevor es seinen Counterpart findet, keine Energie, das seine Gegenenergie findet und das nicht ausgeglichen wird, geht verloren. Deswegen können wir nicht sagen, das geht uns nichts an. Wir können niemals sagen, das Leid des anderen geht uns nichts an, weil irgendwann wird das Leid des anderen zu unserem Leid. Es ist bereits unser Leid. Es ist bereits unser Leid. Wenn ein Mensch schon an dem Punkt gekommen ist, wo er so abgestumpft ist, ein Baby zu sehen und darunter trotzdem Unmenschliches zu kommentieren, das ist ein großes Leid. Das ist ein großes Leid, es ist ein großer Traumata-Punkt. Und das müssen wir so erkennen. Das gilt für alles, aber aktuell, durch diese Vorbereitung von Pluto auch in das Wassermannzeichen, ist der Nahe Osten und insbesondere Gaza zum Vorreiter zu dieser neuen Ära geworden. Dieses ganze Leid, was dort gerade stattfindet, ist ein Weckruf gerade für die gesamte Welt. Entweder schaut man hin und man hat zumindest Mitleid, man hat zumindest noch diesen Punkt, der in dir getriggert wird, oder man ist schon so verloren im eigenen Leid, dass man da gar nichts mehr fühlt. Oder noch schlimmer, dass man es sogar abstreitet, bewusst ausblendet oder sogar komplett entmenschlicht. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das dürfen wir nicht zulassen. Jede Form von Entmenschlichung, egal auf welcher Ebene, egal zu welcher Religion, zu welcher Rasse, darf nicht passieren. Weil jede Form von Entmenschlichung irgendwann wie ein Pfeil, wie ein Bumerang wieder auf uns zurückfinden wird. Und wie dieses Bewusstsein müssen wir aufrechterhalten. Wir müssen dieses Bewusstsein aufrechterhalten. Europa ist auch nur erst teilweise seit 20 Jahren kriegsfrei. Nicht einmal. Mit Ukraine sind wir nicht einmal kriegsfrei. sind wir nicht. Es gibt keine kriegsfreie Zone. Niemand hat irgendwie den Luxus zu behaupten, sie wären in Frieden. Ihr könnt gar nicht in Frieden leben, wenn wir wissen, dass auf unterschiedlichen Regionen der Welt andere Menschen verhungern oder eben getötet werden, gefoltert werden, entmenschlicht werden. Das kann man sogar gar nicht mehr. Man kann es hier sehr gut ausblenden mit unterschiedlichen Beschäftigungen. Und man kann auch nicht ständig diesen Weltschmerz in sich tragen. Das macht dich hier auch kaputt. Aber man kann zumindest dafür sorgen, dass dieses Bewusstsein und dass diese Tatsachen, dass diese Informationen aufrecht bleiben. Am Anfang, ne, hat man gesehen, viele hatten Angst, viele hatten das gar nicht angesprochen. Jetzt werden langsam die Stimmen höher. Jetzt sieht man auch zum Beispiel durch den Druck der Menschen, das seid ihr, das sind die Individuen, die in einer Einheit, wenn sie sich zusammenfinden, viel stärker sind als nur ein paar einzelne Personen. Sei es auch Amerika. Niemand kann gegen so eine Einheit dagegen stehen. Wir müssen einfach nur wirklich diese Urkraft und diese Macht in uns wirklich entdecken und darauf vertrauen. Aber wir sind schon so innerlich kaputt durch diese ganzen geschichtlichen Verlauf, durch unsere Familientragödien, durch diese ganzen selbstzerstörerischen Tendenzen, dass wir manchmal nicht einmal einen Finger rühren können. Aber wir müssen aus diesem Zustand raus und jeder kann aus diesem Zustand erst einmal selber raus. Und es ist wichtig, dieses Thema anzusprechen aus diesem Kontext. Du kannst nicht mit jedem genauso viel Empathie und, oder Liebe zeigen. Das ist völlig okay und normal. Aber du kannst es auch nicht einfach komplett ausblenden und so tun, als wäre gar nichts. Besonders alle Menschen, also alle, die in irgendeiner Form der Gesellschaft auf irgendeine kleinste Weise beitragen könnten. Allen voran natürlich die Politiker. Politiker, Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, Promis, Mediziner, Psychologen, Astrologen, alle im spirituellen Bereich. Jeder müsste dagegen zumindest Position beziehen. Das müsste jeder machen. Aber es machen sehr, 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 sehr wenige. Besonders die, die eigentlich viel Einfluss hätten, halten sich komplett von manchen Themen heraus. Und so werden wir das nicht lösen können. So wird man sich auch nicht als Lichtarbeiter bezeichnen können, sollte man nicht, wenn man das zumindest nicht einmal wirklich angesprochen hat. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist meine Meinung. Ich kann da nicht wegschauen. Wir sollten nicht wegschauen. Besonders Menschen mit viel Einfluss sollten nicht wegschauen, weil dieses Wegschauen, diese Ignoranz ist eines dieser Komponenten, die wir auch in diesem Samsara-Kreislauf finden, ja, neben Neid und Hass und Gier, ja, das sind die Dinge, die uns im Kern in diesem Samsara drinstecken lassen. Das ist diese Ignoranz hauptsächlich. Es gibt keine Entschuldigung dafür, wenn du etwas nicht weißt. Es ist fahrlässig, aber es ist nicht fehlerfrei, es ist nicht sündenfrei, es ist nicht karmafrei. Nicht zu wissen ist nicht karmafrei. Das müsst ihr wissen. Und etwas zu wissen und so zu tun, als würde man es nicht wissen, das geht schon mal gar nicht. Das geht schon mal gar nicht. Und das ist auch ein Punkt, der mich richtig wütend macht und wo ich auch diese Heuchlerei und Doppelmoral sehe. Das geht für mich gar nicht klar. Wenn man von Licht und Liebe spricht, wenn man von diesen kollektiven Astrologie zum Beispiel, man kann jetzt in dieser Lage nicht einfach so tun, als wäre gar nichts passiert und davon sprechen, dass die Venus in die Waage gewechselt ist und dass jetzt alles ein bisschen harmonischer und lockerer wird. Ja, wo denn? Wo denn? Bist du dir sicher? Und eines dieser Einflüsse morgen mit dem Neumond, die Venus in dieser Waage erlebt eine Mondokklusion. Man nennt es auch eine Okkultation. Das heißt, der Mond wird morgen die Venus bedecken. Das wird ein Neumond mit einer bedeckten Venus. Und wisst ihr, was das heißt? Jede Form von Bewegung, das den Energieverlauf, eben diese Magnetfeldenergie in unserem System stört, zum Beispiel, dass die Energie auf die Erde, die normalerweise in einem normalen Verlauf kommen würde, in einer normalen Wellenlänge kommen würde, wenn da ein Planet dazwischen kommt, oder wie zum Beispiel die Sonnenfinsternis. Wenn da der Mond dazwischen kommt, dann hat man eine Sonnenfinsternis. Und jede Sonnenfinsternis hat, wie ihr wisst, immense Energien, die ausgelöst werden. Und dasselbe passiert eigentlich auch mit anderen Planeten. Wenn der Mond, manchmal wird der Mars bedeckt, manchmal wird die Venus bedeckt, etc. Wir haben morgen die Kombination von diesem giftigen Neumond mit der Mars-Uranus-Opposition und dem Pluto-T-Quadrat mit den Mondknoten noch dazu eine Venus-Okklusion. Und das bedeutet, immer wenn eine Okklusion entsteht oder zum Beispiel auch, wenn manchmal diese Anomalien in den Bewegungen der anderen Planeten sind, das sieht man dann in den Deklinationsgraden, dann haben diese Planeten eine andere Deklinationsenergie. Ja? Das sind dann wieder so diese technischen Themen. Aber immer wenn so etwas passiert, dann kommt dieser Charakter von diesem Planeten in den Zeichen noch stärker zum Vorschein. Was bedeutet Waage, Venus? Was ist Waage? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Es ist die Waage. Es ist Gerechtigkeit. Wir werden über Rechte, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeiten jetzt mit diesem Neumond, wo auch viel passieren wird, jetzt ab diesem Neumond, in diesen nächsten, wie viele Wochen haben wir da? 3-4 Wochen, wird sehr viel zu diesem Thema kollektiv, es wird von den Autoritäten gesprochen werden, weil wir haben, ich öffne mal jetzt hier das Chart nochmal für mich, einen Aszendenten am Steinbock. Und das sind Autoritäten, das sind die Staaten, das sind die Regierungen, ja, das sind die Staatsoberhäupter. Sie werden mit dieser giftigen Neumondenergie und mit dieser Venus-Okkultation, mit diesen Themen konfrontiert werden. Die Stimmen der Massen werden immer höher und das werden sie nicht mehr wirklich runterkriegen können. Warten wir erstmal auf Pluto Wassermann ab. Warten wir erstmal ab, was 2024, 2025 denn so richtig beginnt. Ne? Wir haben hier schon gestartet, aber die Menschen lassen sich nicht mehr irgendwie von irgendwas ablenken. Die Menschen sind nicht mehr auf das Medium, Mainstream-Medien angewiesen, sodass nur ein Monopol eine gewisse Form von Informationen bereitstellt und dass die Menschen das nur noch konsumieren und sonst nichts. Es ist nicht mehr wie früher. Die Menschen suchen alle selbst nach der Wahrheit. Die Menschen suchen alle selbst nach der Wahrheit, weil dieser Drang auch da ist. Wir wollen ja heilen. Auch wenn wir das nicht bewusst so sagen, wir wollen alle heilen. Und jetzt, so sehr wie nie zuvor, das muss uns allen jetzt erstmal klar werden. Und die Hauptrolle spielen die Millennials, Pluto Skorpion, Pluto Waage, letzten Punkte. Ihr seid die Hauptrolle, also ich bin da auch dabei. Deswegen, wenn ich jetzt stillschweige, mache ich einen Riesenriss in meinen karmischen Verlauf. Ich kann mir nicht leisten, stillzuschweigen deswegen. Ich muss auch andere darauf verweisen, dass sie für einen Fehler begehen. Ich muss auch euch darauf verweisen, wenn ich sage, ich mache eine astrologische Tätigkeit. Das ist eine Tätigkeit, die der Gesellschaft, die Individuen in der Gesellschaft eine gewisse Hilfeleistung gibt, ihr Leben zu gestalten, dann muss ich das machen, dann ist es meine Pflicht, darauf zu verweisen. Ich kann das nicht anders. Und jeder sollte genauso spüren, fühlen. Jeder sollte das eigentlich auch genauso sehen. Alle, die in irgendeiner Form gegenüber der Gesellschaft auftreten, sei es jetzt in diesem Bereich, in diesem Thema, mit dem Krieg, sei es woanders. Aber diese Heuchelei, die wir mit diesem Alkohol hauptsächlich erleben, diese Degeneration. Wir müssen gegen diese Heuchelei und Doppelmoral ankämpfen. Wir können nicht eine Gruppe von Menschen bevorzugen und die andere Gruppe von Menschen komplett im Stich lassen. Das dürfen wir nicht machen. Jede Form von dieser Billigung oder Missbilligung bei anderen, wie gesagt, kollektives Trauma. Es wird irgendwann auf dich zurückkommen. Wenn nicht auf dich, dann auf deine Kinder. Wenn nicht auf deine Kinder, dann auf deine Enkelkinder. Bitte nicht vergessen, diese Splitter, die sind immer da. Diese, die nicht geheilt werden, sind immer da. Deswegen ist es wichtig, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Vielleicht hat man keinen Zugang zur Astrologie, aber dann kann man mit Hilfe der Psychologie oder eben auch mit anderen Techniken versuchen, seine Reaktionen zu verstehen. Weil in den Reaktionen sind die Botschaften genau zu diesen Traumata. So wie du heute bist, so wie du heute auf Dinge reagierst, die dich wütend, traurig, depressiv machen, das sind die Botschaften, das sind die Zeichen für dich, wie und wo du ansetzen kannst. Zu hinterfragen, einfach diese Frage zu stellen, wieso reagiere ich so? Oder eben diese Muster zu verstehen. Wieso gerate ich immer an die falschen Männer? Wieso gerate ich immer an die falschen Frauen? Allein diese Fragen bieten dir schon sehr viele unterschiedliche Erklärungen dafür, für deine Muster, für dein individuelles Karma, aber auch für dein kollektives Karma und Familienkarma. Karma ist vielschichtig, genauso wie Trauma vielschichtig ist. Und deswegen muss man da immer Hand in Hand gehen. Und da muss man auch verstehen, was die Vorzeichen unserer jetzigen Zeit und auch für die Zukunft uns eigentlich zeigen. Das ist die Aufgabe der Astrologen und ich versuche gerade, diese Aufgabe hier zu erfüllen. Ich muss das hier teilen, ich muss das hier erklären, ich muss das ansprechen, ich muss darauf hinweisen. Ich kann nicht so tun, oh, Venus ist in der Waage, das ist die schöne Zeit, harmonische Zeit. Nix ist da harmonisch aktuell, gar nichts. Allein diese isolierte Sichtweise zu sagen, oh, nur die Venus zu betrachten mit ihren Eigenschaften, diese isolierte Sichtweise. Ihr wisst von Anfang an, wie ich dazu stehe. Oder auch diese Neumond- und Vollmonddeutungen. Ihr wisst immer seit Anfang an, wie ich das mache. Es gibt keine Neumond- oder keine Vollmondenergie, die dem anderen gleicht. Ja, im Wesen, im Prinzip sind sie dieselben. Aber man kann nicht jeden Neumond, jedes Jahr ständig dieselben Sachen nachplappern. Das ist keine Astrologie, um das auch mal klarzustellen. Oder wenn nur ein Planet einen Transit macht oder ein Zeichen wechselt. Man muss es immer im Gesamtpaket betrachten und es geht nicht anders, als die gesellschaftlichen Entwicklungen mit einzubeziehen. Man kann es nicht davon trennen. Wie soll das gehen? Diese gesamte Stimmung aktuell, die herrscht, weltweit, die ganze Welt ist gerade in Bewegung. Vielleicht haben das manche nicht gesehen, die verschlafen das, aber die ganze Welt ist gerade in Aufruhr und das ist erst der Anfang. Und wenn wir nicht darüber sprechen, wenn wir das nicht aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten, dann wer dann? Wenn wir das jetzt nicht irgendwie uns anschauen und uns darüber informieren und uns dagegen stellen, wenn solche krassen Ungerechtigkeiten entstehen, dann wann? Das ist gerade ein kompletter Sturm, der auf uns zugekommen ist. Und es wird noch mehr. Auch das Wetter wird mit diesem Neumond, Mars und Uranus-Opposition wieder ziemlich verrückt spielen. Bitte achtet in den nächsten Wochen, besonders in dieser Woche, auf Elektrizität, alles, was mit Strom versorgt wird, alles, was mit Strom und mit Wasser in Kontakt kommen könnte. Das ist diese Woche besonders schwierig. Ne? Mars, Skorpion, Wasser, Uranus, Stier. Passt da bitte auf. Im Bad das Föhn nicht benutzen. Ne? Einfach nur sicher gehen. Irgendwelche Stromleitungen von der Waschmaschine, von Gas und Herd insbesondere, bitte immer mehrmals kontrollieren, ob sie auch alle in Ordnung sind. Das ist besonders diese Woche ganz wichtig. Ja? Alles, was mit Flugtransport zu tun hat, ist riskant diese Woche. Flüge, Flugzeuge, diese Woche, nächste Woche ist ein bisschen riskant, sage ich nur. Ja, nix Waage, Venus. Das ist eine verschenkte Waage-Venus-Energie. Wir kriegen nichts von dieser Waage-Venus-Energie mit, ja, außer von manchen Äußerlichkeiten vielleicht. Aber es ist alles andere als eine harmonische Zeit. Außerdem, eine Sache noch wollte ich sagen. Es gibt aufgrund dieser kollektiven Traumata und auch das kollektive Karma, was ich gerade erzählt habe, ihr kennt alle die Mondknoten, ja, die bedingt von der Erdknotenachse mit dem Mond mathematisch berechnet wird. Das sind die Mondknoten, die man hauptsächlich kennt. Aber wusstet ihr, dass jeder Planet seine eigenen Mondknoten hat und man die in der Karma-Astrologie genau einsehen kann? Das sieht man kollektiv von Pluto, Saturn, ne? Neptun, Uranus und so weiter, auch natürlich von den persönlichen karmischen Planeten, sieht man jeweils die Detail Themen von deinem Karma, von der Vorinkarnation, von den 7 bis 9 Inkarnationen, von karmischen Ereignissen, die noch ganz weiter zurückgehen. Das kann man alles auch mit den eigenen Planetenknoten berechnen. Ja, da sieht man das. Da hat Pluto einen Nordknoten, da hat Pluto einen Südknoten zum Beispiel. Und wenn es da besonders diese Planetenkombinationen gibt, mit dem Planeten-Mondknoten und eine Konjunktion eines Planeten in deinem Chart, dann sieht man ganz genau, schwarz auf weiß, auch mit der Kombination der Fixsterne, was hat denn dazu geführt, dass du jetzt dieses Pluto hast, diesen Pluto hast? Was hast du hauptsächlich gerade in diesem zeitlichen Gefüge, in deiner heutigen Wahrnehmung? Was prägt dich in deiner heutigen Wahrnehmung gerade? Und da sieht man die ganzen Details. Und dann brauchst du auch gar keine Rückführung zu machen. Besonders diese Rückführungen, sage ich euch auch mal gleich etwas dazu. Viele der Rückführungstechniken, also diese, wie sagt man da, diese Rückführung in alte Leben und so weiter. Vieles hat mit deinem Speicher des Unterbewusstseins zu tun, besonders die westlichen Methoden. Da muss man immer vorsichtig sein. Man hat da so ein Experiment gemacht, ja, und das hat mein Lehrer selber auch gemacht. Und da hat man herausgefunden, dass viele, besonders wenn man im Fernsehen, also wenn man eine Kindheit hatte mit Fernsehen oder mit Büchern und Erzählungen, hat man herausgefunden, dass eine Generation zum Beispiel immer in der Rückführung gesehen hat, dass sie irgendwie Cowboys gewesen sind und so. Und dann hat man festgestellt, das waren eigentlich diese ganzen Texas- und Western-Filme, die sie in ihrer Kindheit geprägt hat. Und das waren nicht tatsächlich ihre eigenen Leben. Deswegen muss man bei Rückführungen wirklich achten, dass man einen guten Experten hat. Das ist das eine. Das zweite, Rückführungen sind auch gar nicht erwünscht. Es sei denn, es sind so krasse Themen in deinem Leben, die kann man mit Psychoanalytik oder mit der Karma-Astrologie nicht wirklich lösen oder klären, dann sind das Ausnahmezustände. Aber eigentlich sieht jede Inkarnation vor, dass wir nicht so stark in der Vergangenheit grübeln und besonders nicht sie eins zu eins nochmal erleben. Denn in den Rückführungen erlebst du das nochmal als Gefühl. Und das kann sehr gefährlich sein in den wahren Rückführungen. Warum sonst kommen die Menschen mit einem blanken Gedächtnis auf die Welt? Wenn das was Gutes wäre, hätten wir das nötig, dann kämen wir mit den Gedächtnissen auf die Welt, was ja in der Kindheit ja auch so ist. In der Kindheit erinnern wir uns an viele Sachen, das geht dann verloren. Aber wenn das notwendig wäre, wenn uns das nützlich wäre, hätten wir kein gelöschtes Gedächtnis im Bar in dieser Inkarnation. Deswegen sollte man da nicht seine Zeitwahrnehmung, weil das ist der Punkt, es ist die Zeitwahrnehmung jetzt in dieser Inkarnation, die nicht gestört werden darf. Weil diese Splitter, die stören dich ja sowieso. Die stören dich andauernd. Deswegen hast du Probleme. Deswegen bekommst du Blockaden. Deswegen kommst du nicht voran. Deswegen machst du dieselben Fehler. Durch diese Fragmente, die da herumschwirren, die eigentlich darauf warten, endlich verarbeitet zu werden. Und wenn du dann auch noch diese gesamten Energien zurückrufst, ne, wie der Name schon sagt, dann hat das eigentlich nicht viel Dienliches, es sei denn, du bist schon in deinem Bewusstseinslevel schon ein bisschen voraus. Das sind aber die meisten Menschen nicht. Deswegen sind das eigentlich sehr schwierige Angelegenheiten. Ja? Beim Südknoten bei mir von Pluto sieht man zum Beispiel eindeutig, das ist bei mir, bei wie viel Grad? Das ist aber jetzt natürlich keine Planetendeutung, sondern es ist eben die Deutung der Südknoten von den jeweiligen Planeten. Genau, das sieht, der Mars ist bei mir 10 Grad mit Südknoten. Mars ist in Konjunktion mit meinem Pluto. Und dieser Mars ist zum Beispiel eindeutig ein Zeichen dafür, dass ich mit Toten und mit Schamanismus, also mit Totengesprächen und mit Schamanismus direkt zu tun hatte in meinen vergangenen Erfahrungen. Das ist zum Beispiel so ein zusätzliches Detail für mich, wo ich eben mit Sicherheit auch diese Aufgabe mache, die ich gerade auch mache. Oder zum Beispiel der Nordknoten von meiner Venus beispielsweise ist in der Jungfrau im 11. Haus. Und das hat mit einem Fixstern zu tun, das mit Orakel zu tun hat. Orakel, ja? Also da sieht man so einige Details, die man im Geburtshoroskop allein mit den Planeten und so weiter nicht sieht. Aber das ist zum Beispiel ein Bestandteil von den längerfristigen 1:1 Begleitungen, die ich mit meinen Kunden mache. Ne? Also die, zu diesen Details kommt man gar nicht, wenn man früher zum Beispiel bei den Einzelreadings, da hatte ich immer so eine Übersicht gegeben, aber mittlerweile mache ich das ja in der Tiefe, damit die Heilung auch in der Tiefe stattfinden kann. Ja, wenn schon jemand kommt, dann mit der Tiefe diese ganzen Themen anzugehen, damit diese Fragmente wieder defragmentiert werden. Das ist wichtig. Und besonders für die Generation Millennial und Pluto Waage, also Generation X, ein Teil von der Generation X. Jede Generation hat seine eigenen Laster, aber wisst ihr, was lustig ist? Pluto ist der Herrscher vom Skorpion, aber wusstet ihr, dass Pluto in seinem eigenen Zeichen am kürzesten bleibt? Ich sage da immer, nicht einmal er kann sich selbst leiden, ne? Also Pluto bleibt in seinem eigenen Zeichen am kürzesten. Das sind nicht viele Jahre wie jetzt im Steinbock. Und wir werden jetzt immer weiter erleben. Wassermann wird jetzt 20 Jahre dauern insgesamt. Und die Zeitspanne wird jetzt immer mehr, wo Pluto seinen gesamten Durchlauf in einem Zeichen machen wird. Ja? Das wird jetzt ein bisschen länger. Aber der kürzeste Punkt von seiner Zeit, die er in einem Zeichen verbringt, ist im Skorpion, in seinem eigenen Zeichen. Niemand will in dieser Hölle bleiben. Niemand will in dieser verdammten Hölle, in dieser Unterwelt von Hades bleiben. Zu Recht. Nicht einmal er selbst. Und stellt euch vor, welche Höllen in uns stecken. Was da wohl alles ist. Was sich da alles wohl in diesen Schatten verbirgt. Muss man sich eigentlich genauer anschauen. Das kann man eben mithilfe, das ist eines der Methoden, mithilfe der karmischen Astrologie machen. Deswegen ist es wichtig, ne, dieses Wissen auch zu nutzen. Wenn man es schon einen Zugang dazu gefunden hat, sollte man auch wirklich versuchen, das so zu nutzen, dass man das Verständnis von sich selbst, die Schmerzen, diesen Groll, den man in sich trägt, diese Wunden, die man in sich trägt, sei es jetzt die Mutterwunde, eine Vaterwunde, das sind so die primären, sichtbarsten, spürbarsten Wunden, die man in sich trägt. Und da sollte man auch ansetzen. Wenn man bei einem Punkt, der richtig deutlich ist, ansetzt, dann verläuft der Rest eigentlich automatisch, fast schon. Man muss aber nur einmal in die Gänge kommen und irgendwo anfangen. Das ist das Wichtigste. Und dann entdeckt man schon im Laufe der Zeit und im Verlauf der Heilung, was für Themen da eigentlich noch anstehen. Das ist ganz wichtig. Ansonsten leidet man nicht nur selbst, die Familie leidet mit, die Kinder leiden mit, man gibt die ganzen Traumata mit, man vererbt diese Traumata, auch die Krankheiten, bedingt durch die körperliche Komponente, die gibt man alles mit. Und das sollten wir nicht mehr tun. Das sollten wir nicht mehr tun. Deswegen bedenkt bitte dran, das Leid von dir ist auch das Leid eines anderen. Das Leid eines anderen ist auch das Leid von dir. Das ist unsere Verbundenheit. Wir sind Menschen, ja, die alle miteinander verbunden sind. Wir wissen nicht, was in der Geschichte auf der Erde tatsächlich vorgefallen ist. Das sind einige Theorien. Aber wir wissen, dass wir aus dieser Matrix nur dann herauskommen komplett, wenn wir allesamt damit geheilt sind. Und das ist das kollektive Karma, die geheilt werden muss. In diesem Experiment von Kolumbien, was ich erzählt habe, hat man gesehen, wie Frauen sich dazu freiwillig gemeldet haben, weil Frauen wollen nicht, dass ihre Kinder leiden. Frauen wollen Sicherheit, Frauen wollen Frieden. Frauen haben kein Bedürfnis, sich gegeneinander die Köpfe einzuschlagen. Frauen wissen, was wichtig ist. Frauen möchten diese Heilung vorantreiben. Es fällt uns auch einfacher. Wir vergeben vielleicht nicht, aber wir können damit Frieden schließen. Wir können eher akzeptieren. Was geschehen ist, ist geschehen. Dann lassen wir das in der Vergangenheit. Wieso tragen wir das noch weiter in die Zukunft? Wieso tragen wir das noch weiter? Wieso kreieren wir noch weiter Wunden und Schmerz auch für unsere Kinder und auch für andere? Wieso? Was hat das für einen Sinn? Es hat keinen Sinn. Deswegen, wenn es jemanden gibt, der diesen Verlauf wirklich nachhaltig ändern kann, dann ist es die Frau. Ich habe früher echt nicht gewusst, wie wertvoll es eigentlich ist, eine Frau zu sein. Ich habe es sogar auch als eine Form von Bestrafung angesehen, ganz ehrlich. Ich habe das auch so erzählt. Aber seitdem ich weiß, welche Rolle eine Frau spielt in diesem System und wenn man da auch diese Parallelen in der Natur beobachtet, dieses Weibchen und die Männchen, die oftmals in der Tierwelt auch zu beobachten sind, dann ist es einfach sehr faszinierend. Leider ist auch mit diesen Unterdrückungen oder auch mit dieser Desinformation, mit dieser Degeneration auch dieses Wissen, dieses Urwissen zum Großteil verloren gegangen. Aber ich bin auch sehr froh, dass aus diesen Generationen, die auch diese Schmerzen sehr gut kennen, die sie sowohl selber zugefügt haben, als auch selber erlebt haben, dass die das eben wissen, diese Empathie haben und auch diese Heilungsfähigkeit haben und dass das gerade aufgelebt wird. Ne? Astrologie ist ja auch durch die Millennials wieder zum Leben erwacht, was ja schon immer da war, aber es wurde wieder auch salonfähig gemacht. Früher hat man jeden belächelt, ne? Aber heute weiß man, wie wegweisend, lebensweisend das ist, wenn man es richtig macht natürlich, wenn man sich nicht nur auf die 12 Sternzeichen einschränkt.